Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Ute Meier. Schönen guten Tag. Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten verhöhnen Rechtsextreme Walter Lübcke im Netz. Vorwürfe gibt es nun gegen die Internetplattformen, die erst spät reagiert haben. Außerdem, Pflegeberufe sollen attraktiver werden, das will die Bundesregierung erreichen. Wir berichten über den Personalmangel in der Pflege in Göttingen. Und vor genau 25 Jahren wurde das Projekt Stuttgart 21 vorgestellt. Ob das in Stuttgart ein Grund zum Feiern ist, das hinterfragen wir ebenfalls in dieser Sendung. Auch 3 Tage nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gibt es von Seiten der Ermittler keine weiteren Informationen für die Öffentlichkeit. Eine 20-köpfige Sonderkommission ermittelt in alle Richtungen. Der hessische CDU-Politiker ist ganz offensichtlich aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Polizei schweigt aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt. Im Internet dagegen ist der Tod Lübkes Anlass für zahlreiche menschenverachtende und den Tod Lübkes verhöhnende Hasskommentare. Die Drecksau hat den Gnadenschuss bekommen, eine widerliche Ratte weniger. Das sind nur 2 Beispiele. Man muss dazu sagen, dass Lübcke seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in der rechten Szene höchst unbeliebt war. Lübcke hatte sich auf einer Bürgerversammlung mit Kasseler Pegida-Anhängern angelegt, hatte daraufhin Morddrohungen erhalten und stand zwischenzeitlich unter Polizeischutz. Unser Landeskorrespondent für Hessen ist Ludger Fittkau. Diese Hasspostings, die den Tod des Regierungspräsidenten verhöhnen, Herr Fittkau, werden die eigentlich geahndet?
Ja, Frau Meier, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist jetzt die Sonderkommission, die sich in dieser Mordfallfrage um die Ermittlungen kümmert, Sie haben sie schon erwähnt, aufgestockt worden von 20 Personen, wie es noch heute Morgen hieß, auf inzwischen 50 Personen. Also 50 Ermittlerinnen und Ermittler sind dort tätig und sie werden auch diese Hasspostings verfolgen und natürlich die strafrechtlich relevanten Inhalte auch entsprechend weiterleiten an die Strafverfolgungsbehörden. Dieser Tatort, so wird heute Morgen gesagt, ist der wichtigste Tatort in Hessen und alles, was damit zusammenhängt, eben auch diese Hasspostings, werden thematisiert. Zum Zweiten, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, gibt es auch sozusagen die moralische Aufarbeitung dieser Hasspostings, unter anderem jetzt durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der sich da entsetzt geäußert hat und eine öffentliche Diskussion über diese Praktiken gefordert hat.
Facebook und auch YouTube stehen in der Kritik, warum diese Hasskommentare nicht sofort gelöscht wurden oder zum Teil auch wohl immer noch im Netz stehen. Haben die Internetkonzerne auf diese Kritik schon reagiert?
Sie haben reagiert, doch nach Recherchen einiger Zeitungskollegen vor allen Dingen sehr spät. Tagelang waren eben auch strafrechtsrelevante Kommentare und auch Beiträge im Netz, bei YouTube, bei Facebook. Inzwischen haben YouTube- und Facebook-Sprecher gesagt, wir wollen dem nachgehen und wollen also gegebenenfalls die Kommentare prüfen. Auch noch sehr vorsichtig formuliert, aber zumindest gibt es eine erste Reaktion.
Nun gibt es aber ja bereits die Verpflichtung, dass Kommentare, die Straftatbestände erfüllen, von den Plattformen gelöscht werden. Warum klappt das nicht?
Das hat vor allen Dingen damit zu tun, Frau Meier, dass Facebook beispielsweise sich weigert, seit langem weigert, sich einem Pressekodex zu unterwerfen. Sie sagen, wir sind kein Massenmedium in dem Sinne, obwohl sie ja die wichtigste Nachrichtenquelle der Welt mittlerweile sind, aber sie unterwerfen sich nicht dem Pressekodex, der ja Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde festschreibt und auch bei Leserbriefen, und man könnte ja zum Beispiel diese Postings so mit Leserbriefen vergleichen, gelten eben die publizistischen Grundsätze des Presserates und des Pressekodex, und dem unterwirft sich eben Facebook beispielsweise nicht. Das führt dazu, dass in den USA beispielsweise das Holocaust-Leugnen eben nicht von Facebook aus dem Netz genommen wird, weil es da nicht verboten ist. Also das ist das Hauptproblem, dass man sich einfach nicht bestimmten Mindeststandards unterwirft.
Ein Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hat jetzt allerdings gefordert, dass die Verpflichtung der Plattformbetreiber weitergehen muss, dass also nicht nur rechtswidrige Kommentare gelöscht werden, sondern dass alle Postings von auffälligen Nutzern durchsucht und gegebenenfalls gelöscht werden. Wie wahrscheinlich ist das, dass es zu dieser Regelung kommt?
Ja, wenn das umgesetzt wird von den Richtern des Europäischen Gerichtshofs, dann ist das eine, glaube ich, gute Sache. Das würde dazu führen, dass gerade Wiederholungstäter in diesem Feld der Hasspostings, die könnten dingfest gemacht werden. Es gibt ja eine ganze Reihe sicherlich von Leuten, die ständig, und das weiß man, die ständig diese Hasspostings herausschicken, täglich oft mehrere. Und die könnte man damit natürlich erfassen, indem man sagt, nicht nur ein Post, der dann strafrechtlich relevant ist, wird verfolgt, sondern man scannt quasi die Wiederholungstäter. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist auch eine sehr späte Reaktion. Besser wäre es natürlich grundsätzlich, Facebook und Co. würden sich journalistischen und publizistischen ethischen Kriterien unterwerfen und den Pressekodex beispielsweise anerkennen.
Nochmal zurück zum Mordfall Lübcke. Könnten diese Hasskommentare zu Lübcke eventuell auch eine heiße Spur sein für die Ermittler?
Das glaube ich eher nicht, weil natürlich wird ein Täter, ein möglicher Täter wahrscheinlich nicht derjenige sein, der dann einen Hasskommentar postet. Das wäre schon sehr dumm. Ich gehe mal davon aus, dass es eher zu diesen strafrechtlichen Ermittlungen führt und zur Diskussion, wie eben der Bundespräsident sie auch gefordert hat.
Dankeschön. Ludger Fittkau war das, unser Landeskorrespondent für Hessen, über die neuesten Entwicklungen rund um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Mehr Pflegepersonal muss her in Deutschland. Das ist eigentlich schon lange bekannt. Gestern hat die Bundesregierung so einiges versprochen in diese Richtung. Bessere Löhne sollen bezahlt werden, eine attraktivere Ausbildung soll her. Heute beginnt in Leipzig die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern und passend dazu haben Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Wie sehr die Pflegebedürftigen unter dem Pflegenotstand leiden, das verdeutlicht ein Beispiel aus Göttingen. Unsere Reporterin Eva Werler zeigt, wie schwer es ist, auch nur eine Hilfe für den Haushalt zu bekommen.
Heike Hartmann pflegt ihre Mutter. Daheim, gemeinsam mit ihrem 84-jährigen Vater. Häusliche Pflege nennt sich das. Die 86-Jährige sitzt nach einem nicht erkannten Schlaganfall im Rollstuhl, Pflegegrad 4.
Meine Mutter hatte einen Schlaganfall und aber auch die Hauptdiagnose ist Parkinson. Das heißt, da ist eine Inkontinenz, Rollstuhl und wenn man eine Inkontinenz hat, dann ist man wirklich sehr beschäftigt den ganzen Tag.
Bis Ende vergangenen Jahres bekamen die Hartmanns von der Techniker Krankenkasse eine Kraft bezahlt, die im Haushalt und beim Putzen half. Doch diese gibt es nicht mehr. Ihr Pflegedienst hat diese Leistung eingestellt. Andere Dienste haben keine Kapazitäten. Es fehlt das Personal. Heike Hartmann weiß nicht weiter.
Wir als Pflegefamilie haben ein Anrecht auf diese Entlastungshilfe. Die kann uns von den Pflegediensten nicht gewährt werden, weil das Angebot nicht da ist oder nicht groß genug. Wenn ich sage, okay, Techniker Krankenkasse, bitte schick du uns dann jemanden, dann sagt die Kasse, nein, machen wir nicht. Und was soll ich machen? Das Ende ist, dass wir ohne diese Leistung bleiben. Und das ist für mich eine unbefriedigende Lösung. Das macht mich ärgerlich.
Dass es einen Mangel gibt, kann Michael Mücke vom Pflegestützpunkt des Landkreises Göttingen bestätigen. Heike Hartmann ist nicht die Einzige, die Schwierigkeiten hat, eine sogenannte Haushaltsentlastungskraft zu finden.
Im Grunde ist es so, dass gerade dieser hauswirtschaftliche Bedarf so der erste vorpflegerische Bedarf ist, der sich einstellt. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil viele Angehörige nicht mehr hier vor Ort wohnen und letztendlich vieles dieser anfallenden Dinge leisten können. Somit ja, ist man auf die Pflegedienste angewiesen, die aber am Rande ihrer Kapazitäten sind.
Für Pflegedienste aber lohne es sich einfach nicht, sagt Helga Musmann. Sie stellte bisher die Haushaltshilfe für Familie Hartmann und schickte eine Mitarbeiterin für eine Stunde wöchentlich dorthin.
Wenn er eine Stunde bucht und ich habe eine Fahrtzeit hin zum Kunden eine halbe Stunde und zurück eine halbe Stunde, dann habe ich 2 Stunden, denen ich den Mitarbeiter bezahle, aber nur eine Stunde das Geld bekomme. Und das mit allen Sozialversicherungsbeiträgen, Berufsgenossenschaft und all diesen Sachen, die ja da drauf gerechnet werden müssen zum Lohn oder zum Gehalt, das finanziert sich nicht. Und deswegen kann man es nicht mehr anbieten.
Und das sei es nicht allein. Es gibt auch einfach keine Arbeitskräfte, die diesen haushaltlichen Dienst machen wollen. Die Bezahlung ist eben auch schlechter als bei pflegerischen Tätigkeiten, erläutert Maria Elisabeth Richard, ebenfalls vom Pflegestützpunkt des Landkreises Göttingen.
Es gibt halt Anbieter, die auch an uns herantreten und hier bei uns nachfragen, ob wir potenzielle Mitarbeiter kennen, die diese Leistungen erbringen könnten. Aber das Problem ist, dass der Markt praktisch leergefegt ist, dass keine Personen gefunden werden, die diese hauswirtschaftlichen Leistungen erbringen können.
In ihrer Not spricht Heike Hartmann eine private Reinigungsfirma an. Die hätten auch gern regelmäßig eine Raumpflegerin bei ihnen vorbeigeschickt. Heike Hartmann wendet sich erneut an ihre Krankenkasse und kriegt zu hören, dass die Kasse die Raumpflegerin nicht bezahlen wird. Begründung: Nur Pflegedienste oder speziell zertifizierte Firmen dürfen von der Kasse bezahlt werden. Die TKK verweist auf einen Artikel im 11. Sozialgesetzbuch und auf das niedersächsische Landesrecht. Auf das Problem angesprochen, antwortet das niedersächsische Sozialministerium in einem Schreiben:
Das Land arbeitet derzeit daran, in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Agenturen und den Handwerkskammern und Innungen der Gebäudereiniger die Anzahl der Anbieter weiter zu erhöhen.
Andere Regelungen gibt es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Hier bedarf es keiner speziellen Zertifizierung der Reinigungsfirmen. Doch in Niedersachsen und anderen Bundesländern fühlen sich Menschen wie Heike Hartmann mit dem Problem alleingelassen. Sie wird sich weiter um eine Haushaltshilfe bemühen.
Wir sind privilegiert, weil ich den Hintergrund habe, mich überhaupt bei Behörden zu äußern, kritisch nachzufragen, Schreiben zu verfassen, was man ja nicht bei allen Pflegebedürftigen oder alten Menschen jetzt voraussetzen kann. Und ich höre, ganz viele Menschen verzichten einfach auf Ansprüche, die sie haben, weil es zu viel Kraft kostet, die überhaupt zu verstehen und durchzusetzen.
Das sagt Heike Hartmann aus Göttingen. Haushaltshilfen und Pflegepersonal sind nur schwer zu bekommen. Was Bauprojekte im Großformat angeht, war Deutschland in den vergangenen Jahren nicht gerade erfolgsverwöhnt, könnte man sagen. Über den Großflughafen Berlin-Brandenburg können viele ja nur noch in Satireform reden. Und das Bauvorhaben Stuttgart 21, darum rankt sich ebenfalls eine lange Geschichte von Bürgerprotesten, Bauverzögerungen und Kostensteigerungen. 25 Jahre ist es jetzt genau her, dass die Projektidee Stuttgart 21 vorgestellt wurde. Der Umbau und die Verlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs in den Untergrund. Heute, aus Anlass dieses 25-jährigen Jubiläums, haben die Verantwortlichen von damals die Großbaustelle besichtigt. Uschi Götz war mit dabei.
Als er die Idee vorgestellt bekommen hat, habe er sich in wenigen Minuten für das Projekt Stuttgart 21 entschieden. Das sagte heute Erwin Teufel, bis 2005 CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, auf der Baustelle von Stuttgart 21.
Es war eine ganz großartige Idee. Wir verdanken Sie also Heinz Dürr. Ihm möchte ich heute großen Dank und hohe Anerkennung sagen dafür, dass er diese Idee brachte und dass er sie durchsetzte.
Auch der Ideengeber Heinz Dürr, einst Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, war heute auf die Baustelle in der Innenstadt gekommen. Anlass war, an die Anfänge vor genau 25 Jahren zu erinnern.
Als wir damals den Vorschlag unterbreitet haben, haben wir in der Stadt die Pläne aufgelegt. Und die wurde von über 30.000 Stuttgartern angeguckt. Und es war positiv damals.
Zuvor war das Projekt bei einer Pressekonferenz erstmals öffentlich vorgestellt worden. Konkret ging es bei der Idee um die Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Im Mittelpunkt dabei ein unterirdischer Bahnhof. 25 Jahre später haben sich die Kosten mehr als verdreifacht. Aktuell rechnet die Bahn mit 8,2 Milliarden Euro. Die Eröffnung wurde mehrfach verschoben. Jetzt soll das Großprojekt 2025 fertig sein. Über den Widerstand gegen Stuttgart 21 wurde heute nicht gesprochen. Mit Baubeginn 2010 gingen tausende Projektgegner bei sogenannten Montagsdemonstrationen auf die Straße. Viele forderten dabei einen Bürgerentscheid. Auf dem Höhepunkt der Protestbewegung stellte CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel klar:
Bei völlig rechtmäßig getroffenen Entscheidungen in Stuttgart keine Bürgerbefragung, meine Damen und Herren, sondern die Landtagswahl im nächsten Jahr. Die wird genau die Befragung der Bürger über die Zukunft Baden-Württemberg sein, über Stuttgart 21 und viele andere Projekte mehr, die für die Zukunft dieses Landes gelten.
Am 30. September 2010 eskalierte im Stuttgarter Schlossgarten ein Polizeieinsatz. Die Folge: viele Verletzte. Es kam zu einem bundesweit beachteten Schlichtungsverfahren.
Also was wir hier machen, ist natürlich auch Frieden stiften, das wollen wir.
2011 wurde mit Winfried Kretschmann erstmals ein grüner Ministerpräsident. Ab jetzt waren erklärte Projektgegner in Regierungsverantwortung. Eine Volksabstimmung hatte dann zum Ergebnis, dass knapp 60% der Baden-Württemberger gegen den Ausstieg des Landes aus der Projektfinanzierung sind. Danach begann die eigentliche Bauphase. Im Frühjahr dieses Jahres gab Bahnvorstand Roland Pofalla den aktuellen Baufortschritt bekannt.
Und damit meine ich jetzt S21 wie Neubaustrecke. Wir haben mittlerweile 85% der Tunnel des Bahnprojektes vorgetrieben. Und wir haben die 100-Kilometer-Marke geknackt und sind jetzt bei 103 von 120 Kilometern angelangt. Und ich finde, das ist ein hervorragender Stand.
Doch längst streiten die Projektpartner Land, Stadt Stuttgart und Region darüber, mit der Bahn, wie die Mehrkosten finanziert werden sollen. Man habe fast 1 Milliarde beigesteuert, sagte jüngst Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Wir finanzieren jetzt noch viele Mängel zusätzlich mit. Und deswegen können wir nicht auch noch die ganze Kostensteigerung mittragen, weil das haben wir immer dem Bund gesagt. Jetzt ist Schluss. Der Bund muss sich überlegen, ob er sein Unternehmen Deutsche Bahn mit diesen Milliarden hängen lässt oder ob er infolge des Beschlusses auch des Bundestages und der Entscheidung der Kanzlerin und des damaligen Finanzministers Schäuble, dass Stuttgart 21 ein Projekt von überragender nationaler und internationaler Bedeutung ist und daher erstmal sozusagen das Geld direkt keine Rolle spielt, sondern es muss gemacht werden, dann muss der Bund jetzt auch die Verantwortung übernehmen.
Über Geld wollte man heute freilich nicht so gerne reden. Allerdings gab es von dem CDU-Politiker Matthias Wissmann durchaus ein paar wenige kritische Worte heute auf der Baustelle.
Aber klar ist natürlich, man muss kritisch sagen, dass wir 25 Jahre brauchen, bis wir beim heutigen Stand angekommen sind, ist eine eindeutig zu lange Zeit.
Wissmann war damals Bundesverkehrsminister. Auch er gehört zu den Ideengebern des Bahnprojekts und war von der ersten Stunde an mit dabei.
25 Jahre Großprojekt Stuttgart 21. Und auch hier verzögert sich die Fertigstellung auf voraussichtlich 2025. Politische Bildung an Schulen ist wichtig. Die Gewichtung im Stundenplan ist in Deutschland allerdings sehr unterschiedlich. Ein Thema gleich bei meiner Kollegin Thekla Jahn in Campus und Karriere. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Meier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.